Dieses Bibelwort, was uns Klaus gelesen hat aus dem Buch Jeremia, ist sehr ähnlich nochmal aufgenommen in dem Hesekiel-Buch, in dem Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 36. Und das ist auch die Jahreslosung für 2017. Ich lese ihn nochmal. Gott schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Dieses Jahr 2017 ist ja nun schon 3 Wochen alt. Ja, also ganz neu ist es nicht mehr. Vielleicht hat der eine oder andere ja bestimmt auch die Jahreslosung schon mal gehört oder gelesen. Ja, das ist so. Aber ich glaube, es ist gut, diese Jahreslosung auch immer wieder in sich eindringen zu lassen. Ich mache das gerne. Ein solch mutmachendes Verheißungswort, wie diese Jahreslosung dieses Jahr auch beinhaltet, für dieses Jahr beinhaltet, das hört man gerne. Das nimmt man gerne auf. Das ist so, und jetzt erlaube ich mir mal so einen Vergleich. Das ist eigentlich so schön, wie Sahne, kommt da jetzt was raus? Ja, wie Sahne auf eine schöne Torte. Das tut einfach gut. Das nehme ich gerne mit. Ja, Gott schenke euch ein neues Herz, das spricht ja Gott selbst. Ich schenke euch ein neues Herz, ich schenke euch einen neuen Geist. Gott zeigt sich hier in diesem Bibelsatz als derjenige, der die zentralen Einheiten des menschlichen Lebens, also Herz und Geist, erneuern will. Die Herztransplantation, bildlich gemeint, du hast das schon zum Ausdruck gebracht, ist aber nicht nur ein Auswechseln, ein Erneuern. Übrigens, wir haben im Vorfeld gesprochen, ich glaube, dieser Mann, bei dem das Herz da transplantiert wurde, der Erste, der hat, glaube ich, 60 Tage gelebt oder noch nicht mal. War nicht so umfangreich. Gut. Das ist nicht hier gemeint, sondern Gott spricht das an und er benennt das auch, er möchte eine andere Qualität in unser Leben hineinlegen. Dieser Satz der Jahreslosung geht nämlich auch weiter. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Körper nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. So lautet die Aussage. Also aus dem harten, kalten, leblosen Stein, versteinert, soll etwas Lebendes, ein fleischernes, etwas Schöpfungsgemäßes zu uns Gehörendes werden. Wie auch immer das man so zu beschreiben versucht, es ist nicht nur neutral gesagt interessant, was Gott sich da vorgenommen hat, sondern wir werden in dieses Handeln Gottes selbst mit hineingenommen. Wir gehören dazu, hineingezogen. Gott spricht uns mit diesem Euch an. Euch will ich es geben. Euch will ich es schenken. Vielleicht kannst du es persönlich machen. Ja, gerne. Dir will es Gott schenken. Es ist eine Initiative Gottes, die in uns etwas zum Guten lenken will. Und so eine Initiative so persönlich hören, ist doch wieder gut, oder? Gott hat sich vorgenommen, er will was Gutes mit mir tun. Das ist nochmal wie, nochmal Sahne obendrauf. Und da will ich doch gerne in dieses Jahr gehen mit solchen Aussagen. Sich über solches Handeln Gottes zu freuen, das tut auch richtig gut. Und wohl dem, der das tun kann. Sich über diesen Zuspruch Gottes freuen kann, und sagt, ja, das Geschenk will ich gerne annehmen. Aber dieses Bibelwort in seiner ganzen Bedeutungsfülle auch zu erfassen, wer das möchte, der kann sich nicht mit dem Vergleich von 1 bis 2 Sahnespritzern zufrieden geben. Die Jahreslosung, die möchte sich nämlich nicht verstanden wissen, wie so eine feine Sahne-Garnierung oben auf das Leben drauf. Damit alles zuckersüß ist. Es wenn dieses Handeln Gottes, was er hier ankündigt, wirklich Raum greift in unserem Leben, dann ist es nicht Sahne, dann geht es an die Fundamente. Dann kann es sein, dass uns in mehrfacher Hinsicht der Atem stockt von dem, was das bedeutet. In der heutigen Predigt möchte ich diese Bibelstelle zur Jahreslosung auf eine zweifache Art und Weise aufgreifen. Wir haben beide Sichten in den beiden Anfangsliedern schon gesungen. Die werden eine Rolle spielen. Und ich glaube, beide haben auch ihre eigene Berechtigung. Und beide Betrachtungsweisen, die haben es echt in sich. Es ist zum einen mal diese Bibelstelle für sich genommen, die Jahreslosung. Jahreslosungen bestehen aus ein oder zwei aus dem Zusammenhang herausgenommene Sätze. Sätze, die man auch auf weite Teile in anderen biblischen Bezügen übertragen kann. Botschaften enthalten, die man an anderen Stellen auch immer wieder findet. Das leuchtet sofort ein. Vielleicht erinnern sich einige noch an die Jahreslosung des letzten Jahres. Ansonsten, wer heute Morgen die Losung gelesen hat, da war es wieder. Ich will, so spricht Gott, euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Aus dem Jesaja-Buch. Vor 3-4 Wochen habe ich darüber gepredigt, zum Jahresausklang. Aussagen, die man übertragen kann, die sich auch an anderen Zusammenhängen wiederfinden. Jahreslosung. Also wir haben noch nie eine Jahreslosung gehabt über alttestamentliche Gesetzesvorschriften zur Reinigung von Aussatz, 3. Mose 12 oder 14. War noch nicht. Auch aus der Geschlechteraufzählung in 4. Mose 26 gab es auch noch keine Jahreslosung. Nee, die passen da nicht. Die haben nicht das Zeug dazu, würde man sagen. Aber hier sehe ich jetzt 36. Dieser Bibelsatz, der hat wirklich das Zeug in sich. Gott spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Der Gedanke, dass Gott so eine ganz grundlegende Veränderung im Leben der Menschen schafft, die findet sich auch an anderen Stellen. Jeremia haben wir vorhin gehört. Aber auch im ganzen Neuen Testament, ja, da wird es geradezu zum zentralen Geschehen im Neuen Testament. Und diese Veränderung, diese Erneuerung tritt zunächst einmal ein, wenn ein Mensch Christ wird. Dann wird unser Leben in den Augen Gottes erneuert. Am Freitag und Samstag, also gestern und vorgestern, hatten wir hier in unserem Haus im Rahmen der Reihe Christsein mit Tiefgang ein Seminar über den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist mit diesem neuen Geist gemeint, der hier im Hesekiel auch benannt wird. Jochen Riemer hat das geleitet. Und gerade am gestrigen Samstag, da war für uns Teilnehmer zu spüren, wie reich beschenkt wir als Christen sind, wo wir doch Gottes Geist in uns tragen. Gott ihn hineingelegt hat in unser Leben. Er ist Geschenk. Er ist Gabe Gottes, die fortan im Leben eines Christen auch wirksam wird. Jesus formulierte es bei seinen Jüngern einmal so, im Johannesevangelium kann man das nachlesen, Kapitel 14, Vers 26. Wenn Gott, der Vater, den Ratgeber, oder man kann auch Helfer und Tröster übersetzen, als meinen Stellvertreter schickt, und damit meint er den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird, sagt Jesus, euch an einiges, gelegentlich mal, nein. Er wird euch an alles erinnern. Er wird euch dies alles lehren, was ich euch gesagt habe. Er selbst wird es vermitteln wollen. Ich will jetzt das Seminar nicht wiederholen, aber die Beobachtung, die war ganz typisch. Je mehr man sich als Christ mit diesem Geist Gottes, mit diesem Heiligen Geist beschäftigt, in dem, was er als Person tut und was er in unser Leben hineinbringen möchte, umso stärker ja, entsteht so eine Sehnsucht danach. Eine Sehnsucht nach seinem Handeln, nicht nur hören davon, sondern es im eigenen Leben zu erfahren und es auch da zu verorten, es zu wissen, es zu platzieren. Ja, das ist Wirken dieses Geistes Gottes. Wir haben das gestern verglichen mit einer Gastherme. So eine Gastherme, ich weiß nicht, wer so eine Gastherme zu Hause in der Wohnung hat. In der letzten Wohnung, die wir hatten, hatten wir so eine. In der vorletzten hatten wir so eine Gastherme. Ich beschreibe das mal kurz. Da Gas rein und damit kann man dann die ganze Wohnung erheizen. Ja, läuft da irgendwie durch. Und es brennt immer so eine kleine Flamme. So im Standby-Betrieb. Und dann, wenn ich irgendwo die Heizung aufdrehe oder warm Wasser aufdrehe und es wird die Energie gebraucht, dann gibt es einen richtigen Pff. Dann springt die richtig an, dann fährt die hoch und dann kann die Energie da sein. Ja, in vieler Hinsicht ist das vergleichbar mit dem Heiligen Geist, der uns im Leben als Christen gegeben wurde. Er ist da. Manchmal auf Standby mit der kleinen Flamme. Weil wir meinen, so leben zu können, weil wir ihn nicht in Anspruch nehmen, weil wir nicht einsetzen wollen. Aber dann, wenn wir das legitimieren, ihn einsetzen möchten, ihn bitten, dann kann es sein, dass er wie ein Pfff hineinkommt und die Energie liefert. So, dass Gottes Wort auf einmal zum Tragen kommt. Dass uns Zusammenhänge aufgehen, dass etwas wichtig wird. Dass wir verstehen, auch was Gott möchte. Wenn Gottes Wort und Gottes Wirken Raum greift in unserem Leben, dann kann es diesen Push geben, dann entfaltet er diese Dynamik. Und zu dieser Dynamik gehört auch dann eine Sehnsucht danach, dass mehr von dem kommen würde. Und mehr von dem kommen könnte, zum Tragen kommen könnte. Machen wir mal eine Probe. Im Galaterbrief, Kapitel 5, da beschreibt Paulus mal so, was denn so die Frucht des Geistes ist, also die Auswirkung, was daraus so entsteht, wenn dieser Geist Raum greift im Leben. Und dann heißt es, Vers 22 und 23, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Wollen wir davon mehr? Willst du als Christ davon mehr in deinem Leben? Ich schon. Ich wünsche mir mehr. Ich wünsche mir, dass diese Frucht wachsen kann, dass sie nicht so eine verkümmerte Traube irgendwo ist oder verkümmerte Rebe mit einzelnen Trauben, sondern dass sie sich wirklich prall füllt. Übertrag das doch mal auf das Leben, auf unser Leben, sag ich mal, auf unsere Familie. Was bedeutet das im Zusammenhang mit unseren Arbeitskollegen, mit Freunden oder deinen Mitschülern, wie auch immer? Was könnte sich in der Beziehung zu anderen Menschen entwickeln, wenn die Frucht des Geistes stärker würde dort, deutlicher mein Leben durchdringen würde? Stellen wir uns doch mal vor, wir müssten gar nicht mehr an die Decke gehen oder inneren Frust schieben, wenn so eine sehr verwundsame Stelle bei uns angetickert wird. Du gingst einfach nicht mehr durch die Decke, wenn wieder mal deine Unpünktlichkeit thematisiert würde. Nee. Du müsstest nicht gleich dagegen schießen. Du könntest ehrlichen Herzens hinhören, wenn deine Eltern zu dir sagen würden, hör mal, ein bisschen mehr Ordnung wird im Leben gut tun. Und das fängt schon in deinem Zimmer an. Ja. Stellen wir uns doch mal vor, wir hätten so eine andauernde und Liebe und Freundlichkeit gegenüber Menschen, gegenüber einem Menschen, ich mache es mal konkreter, damit wir es uns vorstellen können, gegenüber einem Menschen, der uns auszugrenzen versucht, der uns schlecht reden möchte. Wir hätten von Herzen kommende Liebe und Freundlichkeit diesem Menschen gegenüber. Wie würde das unsere eigenen Gedanken heilen? Da müsste ich gar nicht bei dem anderen anfangen. Was würde das in unserem Leben schon bewirken? Und wie könnte dann auch die Beziehung sich zu diesem Menschen verändern, wenn wir ihn trotz dieser Angelegenheiten in echter Liebe und Freundlichkeit begegnen würden? Die Grundlage dazu hat Christus gelegt, durch den Geist Gottes. Aber die Frucht des Geistes, das meint Paulus mit, die will wachsen, die will Raum einnehmen. Und da ist die Sehnsucht da. Was könnte daraus alles entstehen? In der Bibel wird ganz viel über die Gaben des Geistes geredet, die in einen Christen hineingelegt sind. Da gibt es natürliche Befähigung, die können auf besondere Art und Weise zum Tragen kommen. Aber es gibt auch Gaben, die in der Bibel beschrieben werden, die nicht so auf natürlichem Wege zum Tragen kommen. Ja, die es eigentlich auf natürlichem Wege noch nicht mal gibt. Und sind letztere uns nicht irgendwie suspekt, sodass wir gar nicht darüber nachdenken, ob davon auch etwas in unserem Leben vorhanden ist? Etwas, was gerne zur Ausübung kommen würde? Das biblische Wort gibt dem Geist Raum. Wie lassen wir das auch zu, wenn es um Krankenheilung geht? Oh. Tja. Gesundheit. Lassen wir dem Raum? Ja, wenn wir persönlich beten. Aber die Gabe der Krankenheilung? Reden wir überhaupt darüber? Oder des Sprachengebetes? Gaben, die der Geist Gottes gibt. Also Sprachengebet, beten in einer Sprache, die ich nicht gelernt habe, aber die der Geist in dem Moment gibt. Ist bei uns nicht so Thema, ne? Aber gehört mit zum biblischen Befund. Ja, das sind Gaben des Geistes Gottes. Wie aber sollen auch solche Gaben denn zum Tragen kommen, wenn wir uns jeglichen Gedanken darüber schon mal verbieten? Ja, die Jahreslosung, die beschreibt einen großen Reichtum. Und wir dürfen mit aufgeschlossenem Herzen bereit und offen sein, was Gott dir, was Gott mir, was Gott uns schenken möchte. Wo er unseren Horizont erweitern möchte. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist schenken. Das Bibelwort der Jahreslosung, jetzt komme ich zu diesem zweiten Gedanken, hat aber noch eine weitere Dimension. Und die erschließt sich erst, wenn wir den Zusammenhang auch betrachten, in dem dieser Satz auch steht. Darum zwei, die Bibelstelle im Zusammenhang. Und da lese ich uns Hesekiel 36 mal von ab Vers 22. Hesekiel, so ist der Name dieses Propheten, wird von Gott angewiesen. Sagt zum Volk der Israeliten, so spricht Gott der Herr. Ich mache das nicht euretwegen, Volk der Israeliten, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. So werde ich meinen großen Namen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, seine Heiligkeit zurückgeben. Und wenn ich vor ihren Augen meine Heiligkeit an euch offenbare, spricht Gott der Herr, dann werden die Völker erkennen, dass ich der Herr bin. Denn ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land zurück. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist schenken, also der Jahreslosung. Und werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich befreie euch von eurer Unreinheit. Ich rufe den Getreidesegen aus, schenke euch eine reiche Ernte und verschone euch vor der Hungersnot. Die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder will ich vermehren, damit ihr es nicht mehr ertragen müsst, dass die Völker über eine Hungersnot bei euch spotten. Dann werdet ihr an euer schlimmes Verhalten und an eure bösen Taten zurückdenken. Und es wird euch vor euch selbst ekeln, wegen eurer Sünden und eurer abscheulichen Taten. Aber ich tue das nicht, weil ihr es verdient, spricht Gott der Herr. Das müsst ihr wissen. O Volk der Israeliten, ihr sollt euch schämen und rot werden für euer Verhalten. Dieses Bibelwort ist zunächst erstmal als prophetisches Wort, als prophetische Rede an das Volk der Israeliten gerichtet. Natürlich. Da ist vom Gefangensein die Rede, vom wieder befreit werden. Ja. Es ist von an Gottes auserwähltes Volk geredet, auf das Gott in eine besondere Art und Weise achten möchte. Aber ich glaube, es ist auch übertragbar auf uns Christen. Neutestamentlich gesprochen, Gottes Volk. Auf das er in besonderer Art und Weise achten möchte, ja. Darum will ich es übertragen, auch auf uns. Lässt sich nicht alles machen, alles eins zu eins mit den Getreidefeldern, die da sind, sind Umschreibungen für, wenn die Leute aus dieser Gefangenschaft zurückkommen, dass sie wieder den Grundnahrungsmittel bekommen können, Gott will dafür stehen, ja. Auf diese Aspekte will ich gar nicht eingehen jetzt. Sondern ich möchte nur diese Grundlinie aufzeigen, die aus diesem Text herauskommt. Und da ist mir aufgefallen, im Zusammenhang dieses Bibeltextes geht es vorrangig gar nicht um das Volk Israel. Oder hier eine zulässige Übertragung. Es geht gar nicht vorrangig um uns als Menschen, als Christen. Wo wir den Bibelvers der Jahreslosung doch gerne auf uns beziehen, so als stünden wir so im Mittelpunkt des Geschehens. Gott will es ja uns schenken. Ah, ich bin der Beschenkte. Der biblische Zusammenhang macht eine andere Richtung. Gott lässt hier zweimal sagen, Leute, es geht gar nicht um euch. Es geht um mich, sagt Gott. Es geht um mich. Es geht um mich selbst. Es geht um meinen Namen. Ihr habt ihn in Unehre gebracht. Vers 22, so spricht Gott der Herr, ich mache das nicht euretwegen, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr bei den Völkern, zu denen ihr gekommen seid, entweiht habt. Gott handelt schenkend, so beschreibt er es hier, weil ansonsten sein Ruf geschädigt wird. Weil sein Ruf darunter leidet. Das ist der Zusammenhang. Wir leben ja in einem freikirchlichen Umfeld, da gehört ja freie evangelische Gemeinden auch zu. Und die haben so eine Denke, so einen Typ, so eine Ausrichtung, es geht immer um sie selbst. Der eigene Mensch, der wird so wichtig in den Mittelpunkt gestellt und sogar das eigene Ich. Mich hat das nochmal gerüttelt, als ich den Zusammenhang hier so richtig wahrgenommen habe. Bei uns geht es häufig darum, es muss uns doch gut gehen. Wir müssen uns doch gut fühlen. Und fühlen wir uns mal nicht gut, weil wir vielleicht auch nicht beachtet werden, schlagen wir schnell lauthals die Trommeln, hallo, mich gibt's auch noch? Bier, bitte guckt auf mich. Gott, guck du auch auf mich? Und wenn das nicht gleich geschieht, zieht man sich vielleicht beleidigt zurück. Oder ein anderes Geschehen. Mir muss der Gottesdienst doch was bringen. Ich lade mal ein, diesen Satz einem gläubigen, orthodoxen Christen zu sagen. Mir muss der Gottesdienst doch was bringen. Der wird nur den Kopf schütteln. Gott muss dir was bringen? Er muss? Der Schöpfer des Universums? Erlaubst du dir zu sagen, er muss dir was bringen? Ganz andere Perspektive. Gott sagt hier, Leute, es geht gar nicht um euch. Es geht um mich, sagt er im Bibeltext. Es geht um mich. Also ich habe so eine Aussage erstmal verdauen müssen. Das ist so völlig quer meinem Denken, was mir nahe liegt. Aber das ist Gottes Perspektive. Er sagt immer, du bist nicht Lothar, auch du nicht. Ich heiße Lothar. Du bist nicht Nabel der Welt. Nein. Es geht gar nicht um dich. Es geht um Gott. Was macht er hier? Er möchte seine Heiligkeit herausstellen. Und das sieht er, das ist bei den Israeliten damals nicht so geschehen, wie er sich das wünschte. Klammer auf, sieht er es vielleicht auch bei uns so? Bei mir, bei dir, bei uns als Gemeinde? Gott will um seiner selbst willen geehrt werden, nicht nur funktional, damit mir etwas Gutes und ich überbrücke das. Sondern es geht um Gottes Heiligkeit. Und das kannst du jetzt mal ganz konkret machen. Wie ist das, Gottes Heiligkeit? Nehmen wir mal an, du würdest beten. Darf ich mal fragen, was spätestens dein dritter Satz anfängt? Ist doch eine Bitte, oder? Ja? Man kann das viele Dinge durchziehen. Entschuldigst bitte, ihr Gottesdienstleiter, ich sage das immer wieder und nochmal, ihr wisst das ja in den Seminaren, auch in unseren Gottesdiensten geht es nicht zuerst darum, wer Geburtstag hatte. Das ist so typisch freikirchlich. Ist ja schön. Gott ruft hier an, sein heiliger Name. Den will er in den Mittelpunkt gestellt wissen. Ich staune immer. Mein Schwiegervater ist schon einige Jahre tot. Aber der hat selbst beim Tischgebet, mir waren die manchmal zu lang, ja, aber der hat mit der Heiligkeit Gottes angefangen. Die wollte er nicht vergessen. Und ich glaube, wir könnten, das ist mir so vorgekommen für dieses Jahr 2017, wir können daraus lernen, dass Gott seine Heiligkeit in den Mittelpunkt gerückt werden möchte. Das möchte er gerne. Nur aus dem Erfahren seiner Heiligkeit, der Ehre seines Namens, dass wir das aussprechen, dass wir das denken, dass wir nicht gleich bei dem Ich sehen und bei meinen Wünschen und meinen Vorstellungen, sondern Gott, auch wirklich Gott sein lassen, auch in meiner Denke. Und dass ich davor stehe und mir auch da Zeit nehme. Daraus wird sich auch in der Folge für mein Leben was verändern. Da kommen wir jetzt zu. Und was sich daraus ändert, ist ja hier in dem Bibeltext, zunächst mal was Hartes. Da wo im Bibeltext die Menschen wieder stärker ins Zentrum rücken, wo es dann um uns als Menschen stärker geht, was ist davon die Rede dann? Dann heißt es in Vers 31, dann werdet ihr an euer schlimmes Verhalten und an eure bösen Taten zurückdenken. Und es wird euch vor euch selbst ekeln, wegen eurer Sünden und eurer abscheulichen Taten. Aber ich tue das nicht, weil es verdient, spricht Gott der Herr. Das müsst ihr wissen, o Volk der Israeliten. Ihr sollt euch schämen und rot werden für euer Verhalten. Und jetzt wäre völlig fehl am Platz, wenn wir sagen würden, die. Aber richtig, wenn wir sagen würden, ist das nicht auch uns? Ja. Wo Gottes Heiligkeit groß wird, was passiert bei Menschen? Sie merken, ich kann davor nicht bestehen. Können wir jetzt ganz viele biblische Belege auch anführen, wo Menschen Gottes Heiligkeit gesehen haben, wahrgenommen haben, vielleicht sogar stellenweise das visualisiert bekommen haben, wer Gott ist. Es gab immer eine Reaktion. Vorsicht, halt, stopp, ich vergehe. Das Gegenüber, das geht nicht. Das bleibt nicht. Es kann kein Mensch leben, der Gott sieht. Es bedarf also als natürliches Geschehen, wenn Gottes Heiligkeit in den Mittelpunkt gerückt wird, dass in der zweiten Reaktion dann herauskommt, und wer bin ich, wenn er so heilig ist? Und dann kommt die Einsichtnahme, ich bin ein schuldiger Mensch. Ich bin ein schuldiger Mensch. Ja, und was ist daran gut dran? Dass er das sehen kann? Was soll das? Will Gott uns nur einen draufdrücken, um nochmal deutlich zu machen, was denn der Unterschied ist? Das wäre so, wenn das das Letzte wäre. Aber es ist nicht das Letzte. Gott der Vater hat Jesus Christus, seinen Sohn, ja in diese Welt extra gesandt, damit er uns aus diesem Dilemma rausholt. Damit eben Vergebung unserer Schuld auch entstehen kann. Damit dieses neue Herz auch wirklich von Gott als lebensneues Herz, als Lebenszentrum, als Lebensmitte auch wirklich in unserem Leben Raum greifen kann, dass Gott uns auch erneuern kann. Dass er etwas Neues in uns schaffen möchte. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit eben diese Schuld, die wir haben, uns vergeben werden kann. Hier vorne oder hinten stehen Tische. Wir werden jetzt gleich Abendmahl miteinander feiern. Aber dieses Abendmahl ist doch ein Ausdruck dessen, ein Erinnern dessen, dass das Jesus Christus für dich und für mich getan hat. Und wo wir das in Anspruch nehmen, genommen haben, dass er das wirklich am Kreuz für uns gestorben ist, dann geht das ja nur, wenn wir selbst zu der Einsicht gekommen sind, ja, diese Schuld gehört auch zu meinem Leben. Das, was mich vor Gott trennte. Und dass er mir das vergeben hat. Dass ich an Gott achtlos vorübergegangen bin. Dass ich ihn nicht beachtet habe in meinem Leben. Dass ich eigensinnig gehandelt habe. Dass ich konkrete Dinge auch bei anderen falsch gemacht habe, um mich in den Mittelpunkt zu stellen. Und vieles, vieles, vieles mehr. Die Heiligkeit Gottes zu erkennen, hat als nächsten Schritt auch meine Schuld zu erkennen. Aber dann geht es auch weiter, dass Gott eben Schuld vergibt und neu ausrichtet. Und neutestamentlich gesprochen und uns darum auch wie ein Unterpfand, heißt es dann, diesen Geist Gottes gibt und uns zuspricht, dir ist deine Schuld vergeben. Du kannst jetzt zu mir kommen, wir können jetzt eine Beziehung haben, wir können jetzt in Kontakt treten miteinander. Ja, die Jahreslosung ist der Schluss. Nee, ist nicht eine Sahnespritze. Wer die Jahreslosung wirklich in seiner Tiefe verstehen will und aufnehmen will, der muss das zulassen für das eigene Leben, von dem ich jetzt auch gerade geredet habe während der Predigt. Der wird den Reichtum wahrnehmen, der darin steckt, dass Gott Neues schenkt, ein neues Herz, einen neuen Geist. Der wird auch die eigene Schuld darin zu erkennen haben und sie Gott bringen, um Vergebung bitten und Vergebung empfangen dürfen. Darum darf die Jahreslosung nicht nur einmal, sondern wirklich immer wieder auch in unserem Leben als Christen und auch in diesem Jahr ein Wort sein, ein Verheißungswort, das uns Mut macht, das uns ausrichtet, aber eben bis zur Tiefe führt. Und das wünsche ich dir, dass du diese Jahreslosung in ihrer ganzen Tiefe erfahren kannst. Dazu segne uns gemeinsam der heilige Gott, der sogar in dein und mein Leben hineindringen will. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, wir leben jetzt 2017. Eine ganze Zeit später, als damals dieses Verheißungswort geschrieben wurde von dem Propheten Hesekiel, aufgrund deiner Anweisung. In der Geschichte hat sich viel mehr zugetragen und wir haben wahrgenommen, dass das, was sich da angekündigt wurde, geschehen ist und sich auch heute weiter vollziehen darf, weil eben du, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen bist. Und auch wir als Einzelne daran teilhaben dürfen, wenn wir dich in unser Leben hineinbitten, dass du uns ein neues Lebenszentrum, ein neues Herz schenken möchtest und einen neuen Geist, eine neue Ausrichtung. Ja, dass du selbst in der Person des Heiligen Geistes hineinkommst in unser Leben. Es nicht nur ein bisschen ausweitest, ein bisschen bereicherst, sondern uns eine ganz neue Denke geben möchtest. Und auch manchmal ganz neue Gaben, die dich ehren, die eben deine Heiligkeit und deine Größe herausstellen. Wir dürfen darin leben, Herr, und ich möchte dich herzlich bitten, dass wir in diesem Jahr wirklich darin leben, voller Dankbarkeit für das, was du geschenkt hast und was du schenken möchtest. Und auch wenn du dann unseren Horizont veränderst in diesem Erleben und diesem Geschehen, dass wir es wahrnehmen dürfen, deine Veränderung ist eine positive Veränderung für unser Leben. Sie hat große Bedeutung. Und du hast etwas Gutes vor mit unserem Leben. So gib, dass wir es gerne wollen, dass dein Geist, der Heilige Geist, in unserem Leben Raum greift. Und dass wir dein Handeln an uns und durch uns als Christen wirklich von Herzen wünschen. Ein Handeln, das eben dich ehrt und deinen Vater. Amen.